Nach der Verleihung des Nobelpreises an Hertha Müller feiern wir die Feste, wie sie fallen. Denn am 12. Oktober wurde nun Katrin Schmidt mit dem Deutschen Buchpreis für den besten Roman ausgezeichnet. Du stirbst nicht, ist der Titel des Romans, bei Kiepenheuer und Witsch. Wir wollen uns heute mit dem Roman kurz beschäftigen, doch zunächst ein paar einführende Bemerkungen zur Autorin. Katrin Schmidt ist in Gotha geboren, sie ist ausgebildete Psychologin, sie hat wissenschaftlich gearbeitet und ist den Lesern bekannt durch ihre Lyrik, und sie ist besonders bekannt geworden durch vier Romane, Helmut, die wir erwähnen können, die wir empfehlen. Doch vielleicht zunächst noch mal etwas zu der Erzählperspektive des Romans, von dem wir heute handeln wollen. Und da will ich vor allem sagen, worum es da geht. Es ist die Geschichte der Schriftstellerin Helene Wesendahl, die im Koma war und aus dem Koma erwacht nach einer erfolgreichen, lebensgefährlichen Gehirnoperation, denn sie litt unter den katastrophalen Folgen eines Aneurysma, ein Hirngefäß, dessen Wand sich erweitert hat und, wie man so sagt, ausgesackt ist. Trotz der glücklichen Operation, gut verlaufenden Operation, ist sie zunächst gelähmt, kann sich kaum bewegen. Und was noch schlimmer ist, sie leidet, wie in solchen Fällen häufig, unter Sprachverlust und unter Gedächtnisschwäche. Diese Thematik ist eigentlich das zentrale Thema des Romans. Aber wie wir gleich sagen werden, es geht noch um viel mehr. Die Thematik an sich passte in ein Gesamtkonzept der heutigen Literatur und des Buchbetriebs in Deutschland. Es gibt nämlich sehr viele ähnliche Bücher, nicht nur Sachbücher, sondern auch Nacherzählungen dieser Erfahrung. Zum Beispiel ein Buch von Maria Drees, Marias Buch Gelähmt und ohne Sprache, 2003. Julia Tavallaro als Patientin und der Autor Richard Tyson mit dem Titel Bis auf den Grund des Ozeans. 6 Jahre galt ich als hirntot, aber ich bekam alles mit. Dann noch ein anderes von Birgit Sutarna, Gabriele Pichelhofe, Aneurysma, Überleben nicht ausgeschlossen. All diese Bücher handeln von diesem eigentlich tragischen Erleben, dieser Folgeerscheinungen nach dem Aneurysma. Doch Helmut, wollen wir mal kurz auf die Erzählperspektive eingehen, uns etwas deutlicher machen, was da eigentlich im Roman passiert.
Mhm. Vielleicht sollte man vorher noch ganz kurz auf die Handlung eingehen, in ganz großen Zügen. Wie schon vorhin erwähnt, die Protagonistin hat eine Blutung erlitten und der Roman zeichnet also die Genesung nach, diese schrittweise Rückgewinnung von Erinnerungen und auch von Sprache. Und dieser Prozess kann natürlich auch verstanden werden als die Rückgewinnung bzw. die Neukonstruktion ihrer Identität. Die Erzählperspektive ist insofern interessant, weil weitgehend der Leser die Sichtweise dieser Protagonistin einnehmen muss. Das heißt, in den Anfangsstadien, wo sie die wo sie also aus dem Koma erwacht und die Erinnerungen weitgehend fehlen, auch das Sprachvermögen fehlt, da ist der Leser natürlich wird in diese Schlüssellochperspektive gezwungen, die kranke Person auf die Welt hat. Langsam findet eine Bewusstseinserweiterung statt, wie die Erinnerungen zurückgewonnen werden und auch das Sprachvermögen. In diesem Prozess sind vielleicht ganz entscheidend auch die Rückgewinnung der Wörter, dass man die Wörter wieder abrufen kann, möglichst spontan, und dass man damit auch eine gewisse Ordnung in seiner Welt schafft. Man bewältigt also seine Umwelt, indem man also den Dingen ihren Namen geben kann und auf diese Weise die Dinge einnehmen. Man ist also nicht nur auf die rohen Wahrnehmungen zurückgeworfen. Ja? Also diese Erzählperspektive ist vielleicht ganz innovativ und interessant an dem Roman. Es gibt Ähnliches natürlich in der Literatur, wo der Leser also eine beschränkte Perspektive auf die Geschehnisse hat. Man denke zum Beispiel an Faulkner und so Sound and Fury. Zu erwähnen ist noch, dass natürlich auch die Autorin eine Erzählerperspektive bietet. Also nicht ausschließlich nur die Perspektive der kranken Person, sondern auch eine Perspektive, die darüber hinausgeht. Ne? So ja. Könnte man das vielleicht bezeichnen.
Ja. Helmut, ich habe hier ein kurzes Beispiel, ein Zitat aus dem Roman. Das können wir jetzt ja mal einblenden. Die Passage ist dem ersten Kapitel entnommen. Sie steht auf der Seite 19 bis 20. Und sie wurde uns natürlich großzügigerweise vom Verlag als Vorabdruck zur Verfügung gestellt. Ich zitiere jetzt. Es klopft. Ihr Mann kommt, Frau Wesendahl. Wesendahl, Ihr Mann kommt. Heißt er auch Wesendahl? Ehe sie darüber nachdenken kann, macht ihr Mann einen Schritt zum Waschbecken hin. Er zieht ein Pflaster ab und nimmt einen Verband vom rechten Auge. Nanu, was hat er denn? Sie würde ihn schon gerne fragen, wirklich. Als er ans Bett tritt, weint er. Hat sie etwa ein Kind bekommen? Das letzte Mal sah sie ihn weinen, als ihre jüngste Tochter geboren wurde. Das ist jetzt 5 Jahre her und er stand genauso an ihrem Bett wie jetzt. Sie schaut vorsichtshalber nach, ob sie ein Kindsbündel an der Brust hat. Nein, na, das war ja auch nur vorsichtshalber. Ist er augenkrank? Das würde das Weinen erklären. Warum hat sie, seit sie hier ist, noch nicht an die 5-jährige Tochter gedacht? Und? Sie hat ja noch eine und noch eine. 5, 14, 18, 20, 23. Ja, wirklich. Sie hat ja 5 Kinder. Erstaunlich, was einem alles so einfällt. Ende des Zitats. Helmut, du siehst hier an dieser Passage, was du gerade gesagt hast. Es ist sogar so in ihrer Situation, dass die Beziehung zwischen ihrem Namen, so wie sie im Krankenhaus genannt wird, und dem Namen, den ihr Mann trägt, nicht vorhanden ist. Interessant ist auch, dass sie in dieser Situation über das Pflaster am Auge, sagen wir, eine Beziehung entwickeln kann zu dem, was in ihrer Vergangenheit passiert ist. Das heißt, das Pflaster am Auge, am rechten Auge, wirkt wie ein Zeichen, das zurückweist, aber auch gleichzeitig in die Zukunft weist, nämlich die Wiederbegegnung mit dem Mann ermöglicht. Und auf diese Weise kann man sagen, durch diesen Akt der Sprache wird die Spannung zwischen dem Vergangenen und dem Zukünftigen aufgehoben und eine neue Realität, eine neue literarische Ebene wird da aufgebaut, auf der Literatur für Sie, für Helene Wesendahl, möglich ist.
Sprachliche Probleme, mit denen die Protagonistin sich konfrontiert sind, sieht in diesem Roman, sind natürlich, weisen eine starke Ähnlichkeit auf mit den Problemen, mit denen die Autorin Katrin Schmidt tun hatte nach ihrer Krankheit. In einem Interview geht sie auf dieses Problem ein und sagt zum Beispiel, dass auch jetzt schon, also das Koma fand, oder die Hirnblutung fand im Jahr 2002 statt, gibt sie zu, dass sie immer jetzt, sogar jetzt noch, also Schwierigkeiten hat, Wörter abzurufen. Und in diesem Interview geht sie auch auf den Unterschied zwischen Lyrik und Prosa ein, der für, gerade für unsere Belange, Hans, vielleicht ganz interessant ist. Ja. Sie sagt zum Beispiel, Lyrik und Prosa sind zwei verschiedene Arten von Schreiben, zwei Arten des Schreibens. Und was die Lyrik anbelangt, da sie versucht das ein bisschen bildlich zu beschreiben.
Mhm. Ganz interessant.
Also ja. die Lyrik, da stellt sie sich Blasen vor, mit Türchen. Und man geht in so eine Blase hinein und da sind dann plötzlich andere Türchen, die zu anderen Blasen führen. Und ich glaube, damit will sie einfach andeuten, dass also Wörter haben, sind mehrdeutig, sind schillernd. Und die Bedeutung eines Wortes geht also vielzählige Beziehungen ein zu Wörtern mit anderen Bedeutungen. Das ist eine Herangehensweise. Und dann an einer anderen Stelle spricht sie auch von Bedeutungen, die aus diesen Blasen sprießen. Und im Unterschied dazu dann bei der Prosa, da spricht sie von Kästchen und sagt also, dass beim Prosa-Schreiben, da stellt sie sich vor, dass Handlungen aus diesen Kästchen sprießen und die Aufgabe des Autors sei es, dann diese Handlungsstränge, wenn man so will, miteinander zu verweben. Ja? Und man könnte vielleicht abschließend noch sagen, dass sie also sagt, in ihrer jetzigen, also was ihre jetzige geistige Situation anbetrifft, dass sie also jetzt immer noch nach 5 Jahren, dass ihr das schwerer fällt als das Schreiben von Prosa.
Was sie über die Lyrik sagt, kann man sehr schön an einem Gedicht erkennen, das wir gleich in ihrer eigenen Sprache hören werden. Ich zitiere aus dem Ende des Gedichts, es heißt da, ich gehe in die Binsen, ins Ried, wie damals als Mädchen, als längst der Blitzableiter in meinem Körper verkalkte und ich das Sirren der Libelle vom Wasser aus für ein Wort meiner Mutter hielt. Siehst du, Helmut, da haben wir es. Der Blitzableiter in ihrem Körper steht für etwas, was wir sofort nicht erkennen können. Es sind neue Beziehungen, nicht wahr? Und herrlich, wie so ein ganz präzises Bild da am Wasser. Sie beobachtet die Libelle und denkt an ein Wort der Mutter. Das ist neu, das ist schöpferisch. Das sind diese kleinen Türchen, die sich plötzlich öffnen mit einem Blick auf ihre intime Welt, in ihre intimsten Erfahrungen als Kind. Und wir hören uns gleich das nochmal in ihrer Sprache an.
Im Rücken die Feuerschutztür. Ihr metallisches Flöten beim Schließen, dass der Himmel wie Fließpapier zustoßen wird, weißt du jetzt nicht, wie er dein Haus hält, die streunenden Schlüsselkinder. Ich gehe in die Binsen, ins Ried, wie damals als Mädchen, als längst der Blitzableiter in meinem Körper verkalkte und ich das Sirren der Libelle vom Wasser aus für ein Wort meiner Mutter hielt.
Ich komme noch mal zurück auf das Bild von den Kästchen, aus denen neue Bilder, neue Episoden und Elemente des Romans sprießen, man könnte eigentlich sagen, herausspringen. Das ist nach meiner Meinung, dieses Denken in Blöcken und Kästchen ist in einer gewissen Weise sprachähnlich, wie eben Sprache überhaupt funktioniert. Nicht wahr? Um es mal ganz einfach zu sagen, in einem Satz, da gibt es Satzteile, die sind untergeordnet und die laufen parallel. Nicht wahr? Sätze passen aneinander, sie entwickeln einen Diskurs und dann gibt es in Sätzen immer, um es mal so einfach zu sagen, ein Satzgegenstand. Was ist der Satzgegenstand? Nun, der Satzgegenstand hier ist das Subjekt, das spricht. Aber man antwortet ja auf die Frage nicht nur wer oder was, sondern auch was, nicht wahr? Was ist Teil des Satzgegenstands? Die Sprache. Und ich meine, dass der Roman eigentlich als Untertitel haben könnte: Du stirbst nicht, Untertitel, eine Poetik des Romans, insofern, dass eben die Erzählung überhaupt erst läuft, dank der Überwindung des Sprachverlusts. Dieser Sprachverlust, der überwunden worden ist, ist gleichzeitig der Ausgangspunkt für eine neue dichterische Ausdrucksweise. Da gibt es sehr viele Beispiele, wie wir es gesehen haben in dem kurzen vorhin, aber auch hier sehr schön eine Situation. Sie ist im Zimmer, im Krankenzimmer, ihre Söhne kommen in den Raum. Sie bittet die Söhne, die sie nicht erkennt, ihr normalerweise das Kissen zurechtzurücken. Ja? Doch die Erzählerin erzählt, sie macht den jungen Zeichen, allen beiden, was sie möchte, nämlich, dass sie ihr das, Pünktchen, Pünktchen, ein Stück tiefer ziehen. Sie scheinen sie nicht zu verstehen. Das Wort, was ihr fehlt, ist das Kissen. Ja? Etwas Sprachverlust. Aber dann sehr schön, sie macht sich über die Person der Söhne klar, dass sie sagt, einer dieser Jungs ist ja derjenige, der Oboe in Weimar studiert hat. Und dann heißt es, ich zitiere, der Oboensohn hält hier ein CD vor die Nase, selbst gebrannt, irgendetwas steht drauf, sie kann es aber nicht erkennen. Das ist sprachlich neu gestaltet. Das Wort Oboensohn gab es vorher nicht in ihrem Wortschatz. Und auf diese Weise zeigt eben diese Passage, nicht wahr, wie in dem Roman versucht wird, eben dieses schöpferische Gestalten, das Erfinden einer neuen dichterischen Ausdrucksweise ganz konkret mit Erlebnissträngen und auch mit Erinnerungsspuren so zu verknüpfen, dass Literatur entsteht.